Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag.
Man weiß nicht, was man tut, aber poliert jeden Tag die Möbel. Also da muss ein Nagel reingeschlagen werden, damit der Widerstand erzeugt wird, um zu verdeutlichen, dass Kunst eindringen kann in diese Banalität von Leben.
Günter Uecker hat Nägel eingeschlagen in die Banalität des Lebens. Gestern ist er gestorben. Wir erinnern an ihn. Außerdem hören wir, wie Aktivisten der neuen Rechten Literaturkritik nutzen, um ihr Gedankengut zu verbreiten. Und wir besuchen eine Ausstellung im Museum Thörngeli in Basel. Die spielt unter Wasser. Günter Uecker ist vor allem dafür bekannt gewesen, dass er Abertausende von Nägeln in Alltagsgegenstände geschlagen hat, in Möbel und Holzplatten. Er hat ihr Relief in Papier geprägt, mit ihnen gedruckt und aus ihrem Schattenwurf ein leises, sinnliches Spektakel gemacht in seinen Feldern, bei denen Nägel weiße Leinwände überwuchern. Wichtig war dabei nicht nur, was hinten rauskam, sondern auch der sich ständig wiederholende Ablauf.
Immer dasselbe tun, wie Tüten kleben im Knast oder so. Und daraus dieses Gefühl zu entwickeln. Und da fließen einem merkwürdigerweise Energien zu, die es mir ermöglichen, dann dieses Feld zu machen.
Günter Uecker ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Die Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Marion Ackermann, hat ihm 2015 als Direktorin der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen eine Retrospektive ausgerichtet. Ich habe sie gefragt, wie sie Günter Uecker in Erinnerung hat, denn sie kannte ihn sehr lange.
Ja, ich kenne ihn sehr lange, weil ich als ganz junge Frau im Studium in Göttingen, meiner Heimatstadt, bei einem Ausstellungsaufbau mitgeholfen habe und ja erlebt habe, wie unglaublich zugewandt er den Menschen ist, wie präzise er seine Ausstellungen aufgebaut hat und gleichzeitig auch, so wie Josef Beuys nach den Seminaren immer bekannt dafür war, dass er mit genau gleicher Aufmerksamkeit, mit gemessenen Bewegungen die Kippen aus dem Raum gekehrt hat, so hat Uecker abends mit uns zusammengesessen und die Kartoffeln geschält. Also diese absolute Hinwendung zu jedem Detail und das Körperliche und das Künstlerische und das Geistige, das war alles eine Einheit bei ihm.
Günter Uecker und ja überhaupt die Gruppe Zero, deren Mitglied er dann ja war, ist ja in den 60er Jahren wahrgenommen worden in der Öffentlichkeit als eher so skurril. Benageln von Gegenständen, das gehörte nicht unbedingt zu dem, was man in einem Museum erwartete. Wie haben denn Uecker und die Gruppe Zero unsere Vorstellung von dem, was Kunst ist, verändert?
Es war eine ganz, ganz wichtige Bewegung, die ja natürlich wie die ganze Nachkriegsgeneration auch stark von Zen beeinflusst war und von dieser Frage auch der absoluten Entleerung, die aber gleichzeitig auch schon sehr viel über das Weltall nachgedacht haben, also schon im Grunde Landart auch in vielem vorweggenommen haben. Aber zum Beispiel dieses Streichen, weiße Streichen der Straßen in Düsseldorf, aber auch die Filmexperimente mit Hilla Becher, ja, dass dann praktisch der Nagel in Bewegung gesetzt wurde und Hilla Becher daraus einen Film gemacht hat. Überhaupt die Fotos hat sie ja auch gemacht, die ja so wirksam geworden sind. Das war alles eine höchst experimentelle Bewegung, die dann, man könnte sagen, so um 60 herum, dann stark in New York wahrgenommen wurde. Und dann ging die Rezeption eigentlich in Amerika los. Aber diese Zeit auch davor, also die späten 50er, hat Uecker ja auch schon ganz wichtige Tafelbilder geschaffen, wo er, sagen wir, ähnlich wie Fontana die Leinwand durchdrungen hat, um den Raum zu öffnen. Also ganz wichtige Etappe in der Kunstgeschichte.
Ja, Sie haben es gesagt, der Flow könnte man vielleicht auch sagen, die völlige Entleerung, das Aufgehen in der sich wiederholenden Tätigkeit des Nagelns eben, das war für ihn immer ganz wichtig. Er meinte auch, er könne gar nicht anders, er müsse diesen Zustand herstellen. Aber wenn man jetzt mal aus der Sicht des Betrachters guckt, es wird heute immer gesagt, das war der mit den Nägeln. Was haben denn die Nägel gemacht mit dem Objekt?
Denn für mich waren die Nägel sowas wie ein künstlerisches Instrument, so wie für andere der Pinsel oder der Zeichenstift. Und er hat sie ja auch immer immaterialisiert. Es ging ja darum, auch die Lichtbewegungen, die Schattenbewegungen zu modellieren. Und man denkt nur an diese tolle Serie der Felder, die ihn sein Leben lang begleitet haben. Ich habe sie mal Psychophysiogramme genannt, weil sie auch seinen augenblicklichen, auch psychischen Zustand festgehalten haben. Und gleichzeitig sind sie immer natürlich ein Akt gestischer körperlicher Bewegung. Aber er reagiert damit auch auf die ganzen historischen Einschnitte, auf Tschernobyl und alle Erfahrungen, die er ja seismografisch in der Kunst gespiegelt hat.
1970 war er einer der Künstler im Deutschen Pavillon der Biennale von Venedig, von 1974 an dann 20 Jahre Professor an der Kunstakademie in Düsseldorf. Also es ist dann doch ziemlich schnell geschätzt worden, was Günter Uecker gemacht hat.
Ja, also er hat dann einen sehr großen Erfolg gehabt, wobei ich der Meinung bin, dass er noch stärker als in Deutschland in anderen Teilen der Welt rezipiert worden ist. Und das begann auch so in den 70er Jahren, nahm aber eigentlich in den 80er Jahren noch stärkere Reichweiten an, als dann ja auch diese IFA-Reisen durch die Welt in mehr als 60 Ländern erfolgt sind, auch zu solchen Themen wie was der Mensch dem Menschen antut. Also das ist wirklich in Ländern wie Polen, auch Russland, damals die Großausstellung in Moskau.
Da wurden Künstler losgeschickt.
Dann Ägypten, Iran, natürlich China, Japan, ganz, ganz vielen Ländern der Welt, wo er sich auch intensiv mit den Schriftsystemen und Sprachen auseinandergesetzt hat und immer voller tiefer Respekt auch gegenüber den verschiedenen Kulturen war.
Vor einigen Jahren haben Sero und eben auch Günter Uecker ein regelrechtes Revival erlebt. In der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen haben Sie damals 2015 eine Uecker-Retrospektive kuratiert. Der Kunstmarkt hat damals die Arbeiten nochmal ganz neu bewertet. Die kosten heute Hunderttausende. Woher kommt dieses aktuelle Interesse an dieser Kunst?
Ich glaube, es hat eine gewisse Zeit gebraucht. Der Prophet im eigenen Lande, ja, es hatte in Deutschland ein bisschen gebraucht. Und dann kam es letztlich wieder zurück aus dem Ausland. Der Kunstmarkt hat Entscheidendes beigetragen, aber es war ja auch eine sehr authentische Form der Kunst. Der Künstler hatte ja gar keinen großen Betrieb. Also Günter Uecker hat ja einen Familienbetrieb gehabt im Grunde und war eigentlich sehr unabhängig von Galerien und vom Kunstmarkt. Das hat die Menschen wieder sehr fasziniert. Und plötzlich hat es eben auch, und meines Erachtens kommt das durch die Rezeption in anderen Ländern, auch im sogenannten globalen Süden, haben jüngere Künstlergenerationen das neue Interesse entfacht. Und daneben eben die Mechanismen des Kunstmarktes.
Marion Abkamann über Günter Uecker, der gestern gestorben ist. Der französisch-schweizerische Künstler Julien Charrière ist Taucher und das Wasser und die Tiefe, die beschäftigen ihn auch als Künstler. Es geht in diesen Arbeiten um die Geräusche, um die Einsamkeit und das seltsame Licht unter Wasser, aber auch um Umweltverschmutzung, um die Zerstörung der unterseeischen Ökosysteme, die für die Stabilität des Klimas wichtig sind. Jetzt lässt er die Besucher im Museum Tinguely in Basel abtauchen. Christian Gampert hat das getan.
Die Ausstellung ist wie ein Tauchgang angelegt.
Man beginnt an der Oberfläche mit einem hellen Blau an den Wänden und taucht dann ab bis in die tiefsten Tiefen der Tiefsee.
Wenn man mit Kurator Roland Wetzel durch diese immer dunkler werdende Welt geht, nein, nicht schwimmt, wird einem zumindest eines klar, dass uns ein großer Teil des Unterwasserkosmos völlig unbekannt ist. 90% der Biosphäre ist in der Tiefsee. Weite Teile sind wenig erforscht, aber von überwältigender Schönheit. Und diese Meeresbiotope sind stark bedroht von Klimaerwärmung, Großschifffahrt, Abfall und Unterwassergrabungen nach Erz und Rohstoffen. Die Kunst von Julien Charrière ist recherchebasiert. Er arbeitet mit Wissenschaftlern und geht bei seinen eigenen Tauchexpeditionen an die neuralgischen Punkte. Die sich steigernden Geräusche sind aufgenommen mit Hydrophonen, Unterwassermikrofonen, in Korallenriffen und in der Tiefsee.
Im Wasser hat man ja nur beschränkt die Möglichkeit zu sehen. Sobald man etwas tiefer geht, verschwindet das Sonnenlicht, verschwindet das natürliche Licht. Und der größte Teil des Unterseeischen ist eine Welt der Akustik.
In den ersten abgedunkelten Räumen sieht man Fotos von Apnoe-Tauchern, die in einem nebligen, milchigen Wasser schwimmen, kleine Menschlein in schwefliger Düsternis. Charrière präsentiert dann als Fundstück eine verwitterte Gasmaske aus dem Wrack des US-Kriegsschiffs Saratoga, das 1946 bei einem Atombombentest im Bikini-Atoll versenkt wurde. Die wie eine oxidierte Ritualmaske wirkende Skulptur erinnert an einen massiven Eingriff in die Natur. Fast sakral dagegen die Rauminstallation Silent World, ein mit Wasser gefülltes, dampfendes Becken, das von oben angestrahlt in der Dunkelheit leuchtet. Die auf das Wasser projizierten Sonnenstrahlen wurden unter Wasser aufgenommen. Und doch erzeugt dieses Vexierspiel eine meditative Stimmung, die sich auch in weiteren Arbeiten fortsetzt. Denn egal, ob Charrière spiralförmige, schneckenartige Fossilien vom Meeresgrund in das Schaufenster eines Verkaufsautomaten stellt oder wir uns auf einer Liegewiese ausstrecken, um oben an der Museumsdecke schwimmendes, leuchtendes Plankton zu beobachten, das dort quasi einen Sternenhimmel bildet, man befindet sich in einem fast kirchlichen Setting und oft in einem Gefühl des Schwebens. Dann ein abrupter Wechsel ins Helle. In einem völlig weißen Raum hat Charrière drei großformatige Fotos installiert, die ihn auf Eisbergen in Island zeigen. Sie wirken wie verwachsene Riesenskulpturen in einem Caspar David Friedrich Eismeer der Gegenwart. Mit einem Bunsenbrenner versucht Charrière, diese Eisberge abzuschmelzen und somit die Klimaerwärmung vorwegzunehmen oder wenigstens ins Bild zu rücken. Neben diversen spiegelnden Installationen sind vor allem die Breitwandfilme überwältigend. Darin erkunden Kameradrohnen das Leben von Fischschwärmen oder sogenannte polymetallische Knollen, die wegen ihrer Nickel- und Kobalthaltigkeit für die wirtschaftliche Ausbeutung interessant sind. Immer wieder ertappt man sich trotz aller Begeisterung bei leisen Zweifeln, ob Charrières Beeindruckungskultur nicht doch zu pompös, zu bombastisch daherkommt, aber sie hat eben auch einen politischen Aufklärungsanspruch. Ganz am Schluss ein dunkler Raum, in dem man fast nichts mehr sieht.
Wo man eigentlich auf dem Meeresboden sich befindet und Töne hört, zum Beispiel von Unterwasservulkanen, die sehr heftig und sehr beeindruckend sind, erschütternd sind im wahrsten Sinne des Wortes.
Der Museumsboden vibriert und bebt wie bei einem echten Vulkanbeben. Akustische Signale werden in tektonische Schwingungen übersetzt. Da ist man dann nicht nur am Meeresboden, sondern ein bisschen auch im Darkroom der Berliner Clubkultur.
Midnight Zone, eine Ausstellung von Julien Charrière in Basel. Der gestern vorgestellte Verfassungsschutzbericht, der registriert zunehmenden Extremismus in Deutschland. Die Zahl rechtsextremistischer Straftaten ist um 47% gestiegen. Die extreme Rechte macht aber nicht nur mit Gewalttaten und Hakenkreuzen auf Hauswänden auf sich aufmerksam. Auch die Kultur ist ein Kampfplatz der Ideologien. Und sie ist ein Mittel, ein Instrument, um weniger Radikale für die Sache zu gewinnen. Kevin Kemke ist Literaturwissenschaftler an der Uni Stuttgart und forscht zur Kulturpolitik extremer Rechter. Ich habe ihn gefragt, wie und warum die Literatur von Rechtsextremen eigentlich benutzt wird.
Ja, also erstmal muss man darüber sprechen, wer sie überhaupt benutzt. Also die rechte Szene ist eine sehr heterogene Szene und auch wenn zum Beispiel die AfD sich überraschenderweise auch immer wieder auf Literatur bezieht, ist hier vor allem die sogenannte neue Rechte als Strömung innerhalb des Rechtsextremismus zu nennen, die mit Literatur umgeht. Die ist in Deutschland vor allem mit dem Namen Götz Kubitschek verbunden, der in Schnellroder den Antaios Verlag betreibt und auch andere Institutionen der neuen Rechten, bei dem also ideologisch und auch was die Netzwerke angeht, viele Fäden zusammenlaufen. Ja, und dort gibt es eben das sogenannte Prinzip der Metapolitik, die sich von eben parlamentarischer Parteipolitik dadurch unterscheidet, dass die neue Rechte versucht, den kulturellen Diskurs zu beeinflussen. Also die Grenzen dessen, was denkbar, was sagbar ist, zu verschieben. Ja, und das ist also eine ganz langfristig gedachte Strategie und die neue Rechte hat dabei Kultur und besonders die Literatur als zentrale Betätigungsfelder identifiziert.
Geht es denn da vor allen Dingen darum, den Eindruck zu erwecken, man sei ganz normal wie alle anderen politischen Strömungen auch oder ganz konkret um die Deutungshoheit über bestimmte Literatur?
Beides. Also es lässt sich sowohl die Strategie beobachten, dass man in die bekannten Institutionen, also in den etablierten Literaturbetrieb hineinkommen möchte und sich eben dadurch vor allem für das sogenannte Brückenspektrum zwischen Konservatismus und Rechtsextremismus attraktiv machen möchte. Das, was Sie Normalität genannt haben, man möchte dadurch ein konservatives, zumeist bürgerliches Publikum ansprechen, bei dem es vielleicht mehr oder weniger große weltanschauliche Überschneidungen mit Positionen der extremen Rechten gibt, wo man aber ja, aus verschiedenen Gründen der Rechten bisher skeptisch gegenübersteht. Und das funktioniert eben dadurch, dass die neue Rechte sich zum Beispiel mit Gegenwartsliteratur auseinandersetzt, die auch im Feuilleton oder auch im Bildungsbürgertum beliebt ist.
Und wie passiert das? Sind das Formate wie Podcasts oder sind das eigene Publikationen? Sind das Veranstaltungen, in denen sowas stattfindet?
Ja, alles das, was Sie sagen. Also es gibt beispielsweise den Literaturpodcast Aufgeblättert zugeschlagen von der Buchhändlerin Susanne Dagen, die auch für die neue Messe verantwortlich ist, und Ellen Kositzer, die Ehefrau von Götz Kubitschek. Und dort werden zum Beispiel Bücher jeglicher politischer Couleur besprochen. Und das ist eben so an das literarische Quartett angelehnt. Aber eben an der Zeitschrift Sezession gibt es auch immer wieder Texte über Literatur und auch Veranstaltungen gibt es immer mehr.
Den Podcast Aufgeblättert zugeschlagen habe ich mir mal angeschaut bei YouTube. Der hat so zwischen 3.000 und 5.000 Abrufe je Folge. Ist das denn eine relevante Größe? Also tatsächlich hat das einen Effekt, diese Arbeit an oder man muss vielleicht eher sagen mit der Literatur?
Ja, Erfolg ist natürlich schwierig, immer quantitativ zu messen. Und auch YouTube-Zugriffszahlen sagen da, glaube ich, nicht alles aus. Also auffällig ist in jedem Fall, dass neurechte Literaturpolitik immer sichtbarer wird und jetzt ja eben auch zum Beispiel zu der neuen Messegründung geführt hat, wo man also sehen kann, dass schon eine gewisse kritische Masse in der Szene erreicht ist, aber auch, dass das Potenzial gesehen wird, also ein größeres Publikum zu erreichen.
Diese Messe, die da jetzt geplant ist für den Herbst, hat man die sich vorzustellen als so eine Art Gegenmesse zu den üblichen Messen, die wir so kennen, die prominentesten Beispiele in Leipzig und in Frankfurt, oder ist das was ganz anderes?
Man kann das schon als so eine Art Gegenmesse sehen, weil sich rechte Verlage in den letzten Jahren immer stärker von den etablierten Buchmessen in Frankfurt und Leipzig zurückgezogen haben. Und ich würde die Gründung der neuen Messe vor allem als Versuch werten, Grenzen der rechten Szene auszudehnen. Die Veranstalterin Susanne Dagen gibt sich, wenn sie über die Messe spricht, immer betont unpolitisch. Wenn man sich allerdings anschaut, wer da zu den bereits bestätigten Ausstellern und Medienpartnern der Messe gehört, zum Beispiel das Online-Magazin Tichys Einblick oder der Jung Europa Verlag, die Zeitschrift Tumult, dann erkennt man schnell eher die politische Stoßrichtung der Messe. Aber bezeichnend ist dabei eben, dass Susanne Dagen, wenn sie doch auf politische Aspekte der Messe eingeht, immer nur von konservativen Verlagen spricht. Also das ist eine Taktik der Verschleierung und der Selbstverharmlosung, mit der man genau diese Anschlussfähigkeit herstellen möchte an ein breiteres Publikum, von der ich eingangs gesprochen habe.
Der Literaturwissenschaftler Kevin Kemke über kulturpolitische Strategien der neuen Rechten. Hofesch Schächter gehört zu den gefragtesten Choreografen der Gegenwart. Er begann seine Karriere in der Batsheva Dance Company, tanzte bei Wim van de Kabus und gründete schließlich die Hofesch Schächter Dance Company. Deren Produktionen, vor allem in Frankreich, sind regelmäßig ausverkauft. Jetzt hat Schächter zum ersten Mal eine Choreografie für ein anderes als sein eigenes Ensemble geschaffen. Gestern Abend kam in Paris Red Carpet zur Uraufführung. Wiebke Hüster hat den Abend für uns gesehen. Wiebke, was ist denn das für ein roter Teppich, der da ausgerollt wird?
Da ist gar kein roter Teppich. Das ist die Überraschung des Abends. Das ist wirklich interessant. Er weitet das auch aus. Er sagt, roter Samt, rote Vorhänge, die Farbe Rot, zitierte er Wissenschaftler im Programmheft, war eigentlich die erste interessante, die wichtigste Farbe überhaupt. Sie ist die Farbe des Blutes. Sie wird mit dem Tod assoziiert, aber auch mit Macht, natürlich mit kirchlicher und weltlicher Macht. Und deswegen führt er uns in eine Welt, wo sich hintereinander große, schwere, rotsamtene Vorhänge öffnen auf der Bühne der Pariser Oper. Und dann sind wir aber nicht in einem Palast, sondern wir sind in einer Art Kabarett, in einer Art Nachtclub. Und uns empfängt eine große, wahnsinnig toll spielende Band oben auf einem von einem kleinen Geländer gesäumten Podest. Und unter dieser Band, zu ihren Füßen sozusagen, eine Gruppe von feiernden, sich feiernden, wirklich außer Rand und Band, total entfesselten Leuten, die diese Musik feiern, die ihr Leben feiern, die ihre Bekanntschaft, ihre Freundschaft, ihre Liebe feiern.
Hofesch Schächter macht ja häufig das Bühnenbild selbst, in diesem Fall dann wahrscheinlich auch, aber diesmal hat er sogar die Musik selbst komponiert. Was ist denn das für eine Musik?
Ja, er hat ja Musik studiert und er hat in seinem Stück von 2010, Political und Mother auch schon die Musik selbst komponiert. Er macht das immer wieder gerne. Das ist für ihn so ein Prozess, wo er etwas komponiert, mitbringt in den Ballettsaal. Die Musiker sind auch dabei und beginnen dann auf das, was er vorher komponiert hat, was er aufgenommen hat, dann zu improvisieren. Und so klingt auch dieser Abend. Der klingt so improvisiert, so herrlich, als wenn man wirklich in einem großen Rockkonzert, die Lautstärke ist auch so, und als würde man wirklich den Musikern folgen. Wir hören mal rein. Und das ist hier nur der Anfang, das steigert sich dann noch. Wir hören diese Band, Gesang, Schlagzeug, Bass, Cello und verschiedene Blechblasinstrumente, die Brice Perdard an diesem Abend spielt. Es ist unvorstellbar, welche mitreißende Stimmung da entsteht. Und dann macht Hofer Schächter was wirklich Interessantes. Nicht nur ist seine Choreografie so reich an Details, so komplex. Man denkt immer, ja okay, es würde ja reichen, dieses Mitreißende, immer aus dem Becken, immer tief ins Plié, immer wirklich diese mitschwingenden, fast peitschenden Arme. Manchmal denkt man an Rodeo, manchmal muss man an Stripclub denken. Also es gibt so viele, viele Dinge aus der Wirklichkeit, die Hofer Schächters Choreografie nähren. Viele Dinge, die auch wirklich nicht nur aus dem Populären, sondern aus dem Filmbereich kommen. Und man denkt, als würde das nicht reichen, fängt er dann noch an, uns zu zeigen, wenn wir abseits treten vom Red Carpet, was passiert denn dann? Wer sind wir denn dann, wenn wir unsere glorreichen, glamourösen Chanel-Kostüme ablegen?
Ja, was passiert denn dann? Also ich habe jetzt schon verstanden, es geht um eine große Party offenbar, die roten Samt großartig inszeniert ist mit toller Musik. Ist es die falsche Frage zu fragen, so what?
Ja, das ist die falsche Frage und auch die richtige Frage. Ich habe mich das auch gefragt da drin, Jörg. Aber dann sieht man, wie die plötzlich nach und nach zu so Soli-Ansätzen ihre glamouröse Kleidung ablegen und dann in hautfarbenen Trikots vor uns stehen, in eine fast meditative Stimmung kommen, sich ganz anders anschauen und es dann noch ganz neue Begegnungen gibt auf einer viel zarteren, fast lyrischen Ebene. Ganz großartig.
Wiebke Hüster über die Uraufführung von Hofer Schächters Red Carpet in Paris. Auch die Kulturmeldung mit Doris Schäfer-Noske beginnt mit Tanz. Nach dem Aus des Hamburger Ballettchefs Demis Volpi hat sich dessen Vorgänger John Neumeier geäußert.
Ja, interessant ist, dass Neumeier gar nichts über Volpi selbst gesagt hat. Dabei hatte er damals Volpi für seine Nachfolge empfohlen. In seiner Reaktion beschränkte sich Neumeier also ganz auf die Zukunft der Kompanie.
Ich denke, das ist gut, wenn eine Ruhe eintritt in dem Ballett. Aber auf der anderen Seite, ich kenne die Natur von Tänzer und ich glaube, dass sie wollen am liebsten arbeiten. Und ich hoffe, dass sie jetzt gut arbeiten kann. Ich habe das Gefühl, dass es höchst kompetente Team sein werde, die das Ballett leitet. Und ich kann nur mein Bestes wünschen.
Bis die endgültige Nachfolge geklärt ist, gibt es eine Interimsleitung aus dem Haus. Volpi musste gehen, nachdem Tänzerinnen und Tänzer in Hamburg und auch seiner vorherigen Arbeitsstätte in Düsseldorf heftige Kritik an ihm geäußert hatten. Inkompetenz und eine toxische Arbeitsatmosphäre lauteten die härtesten Vorwürfe. In der Ballettszene gibt es aber inzwischen auch diejenigen, die Volpi in Schutz nehmen. Mehrere äußerten sich bereits anonym vor einer knappen Woche gegenüber der Wochenzeitung Die Zeit, die dem Thema einen Bericht gewidmet hat. Tenor: John Neumeier habe dem Wandel im Weg gestanden, weil er nicht loslassen könne, immer wieder im Haus präsent gewesen sei. Außerdem habe Volpi nicht nur ein Erbe verwalten wollen, sondern den Traditionsbruch gewagt. Allerdings mit dem bisherigen Ensemble. Und weil das Hamburger Ballett unter Neumeier nicht gelernt habe zu streiten, sei es wohl zum Eklat gekommen. Mit der Smithsonian Institution in Washington geht jetzt eine renommierte Einrichtung mit zahlreichen Museen auf Konfrontationskurs zu US-Präsident Trump. Trump hatte zuletzt verkündet, er habe die Direktorin der National Portrait Gallery, Kim Saget, entlassen. Doch die Smithsonian Institution betonte jetzt, sie allein habe die Autorität, Personalentscheidungen für ihre Häuser zu treffen, zum Beispiel die Portrait Gallery. Zudem erklärte sie, frei von politischen und parteilichen Einflüssen zu sein, ohne die Namen Saget oder Trump überhaupt zu nennen. Und Idefix feiert heute seinen 60. Geburtstag. Der kleine weiße Hund von Obelix tauchte 1965 zum ersten Mal in einem Asterix-Comic auf. Heute erscheint in Frankreich eine Sonderedition des damaligen Bandes.
Die Kulturmeldung mit Doris Schäfer-Noske. Vielen Dank. Die Vertrauensfrage im polnischen Parlament, die Diskussion um die Nationalgarde in Los Angeles und die Verhandlungen zwischen den USA und China über seltene Erden. Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.